Cool, dass ihr da seid. Wir starten in eine neue Predigtreihe geistliche Übung. Ich bin schon sehr gespannt darauf und ich glaube, ihr könnt es auch sein. Ich möchte, bevor wir aber tiefer reinsteigen, möchte ich starten mit zwei Herausforderungen, die mich seit einem halben Jahr ungefähr begleiten. Seit einem halben Jahr arbeite ich so richtig, also so wie man halt arbeitet, nicht mehr als Student oder als Praktikant, sondern so auch früh aufstehen und sowas, das kannte ich vorher noch nicht so viel. Jetzt bin ich so um 4:30 auf den Beinen, damit ich den Zug rechtzeitig erreiche. Und diese Veränderung geht mit zwei Herausforderungen einher. Die erste Herausforderung hat mit diesem Bild zu tun, was ihr seht. Es geht um Sport. Bevor ich nach Kiel gekommen bin, konnte ich relativ viel Sport machen. Und als ich dann nach Kiel gekommen bin, dann wurde es plötzlich schwerer. Im Studium war immer noch so ein bisschen Zeit, zwischendurch mal zu laufen oder ähnliche Dinge zu tun. Aber jetzt, wo man um 4:30 aufsteht und dann um 11 Uhr auch nicht mehr so richtig Bock hat, was zu machen, wird das richtig, richtig schwer. Und um das zu bekämpfen, bin ich immer mal wieder zu meinem Mitbewohner gegangen, ins Zimmer nebenan und habe mir von ihm solche Liegestützgriffe ausgeliehen. Die benutzt man, um ihn Liegestütz zu machen, damit man die Handgelenke schont. Und eines Tages kam ich dann vor kurzem wieder in sein Zimmer und habe ihn gefragt, hey, kann ich deine Liegestützgriffe ausleihen? Ich möchte wieder so ein bisschen mit Krafttraining starten. Ja, jeden Tag so ein bisschen, das kann man gut mal zwischenschieben im Wohnzimmer, wie Josh schon gesagt hat. Und da habe ich ihn einfach gefragt und habe natürlich erwartet, voll cool, dass du das wieder machen möchtest. Stattdessen kam eine relativ harsche Antwort. Boah, Jochen, das ist vollkommen sinnlos. Es bringt überhaupt nichts, wenn du alle 2 Wochen ankommst und für kurze Zeit wieder Liegestütz machen möchtest. Training braucht Kontinuität. Bam, mein Stolz war am Boden und meine Pläne auch. Er hat mir sie dann trotzdem gegeben, aber so rückblickend jetzt 3 Wochen später muss ich sagen, er hat recht gehabt. Also eine Woche habe ich durchgehalten, dann habe ich wieder aufgehört mit den regelmäßigen Liegestütz machen. Die einzige Möglichkeit, wo ich es im Moment gut hinbekomme, Sport zu machen, ist die tägliche Fahrradtour zum Bahnhof. Irgendwie muss ich da hinkommen und das war eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich fahre nicht mit dem Bus, sondern ich nehme mir diese Zeit morgens mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu fahren. Ich fahre gern Fahrrad, ich fahre gern Schnellfahrrad und da klappt es tatsächlich, irgendwie sowas wie Sport zu machen. Die zweite Herausforderung ist dem relativ ähnlich. Aber sie ist viel dramatischer. Und das ist das Gebet. Auch Gebet stellt mich seit einem halben Jahr vor eine große Herausforderung. Morgens vor der Arbeit, vor dem Aufstehen, macht es irgendwie wenig Sinn, ja, halb vier oder so aufzustehen. Das ist ein bisschen zu heftig. Wenn ich dann im Zug beten möchte nach dem Lesen, dann kommt schnell die Müdigkeit. Nach der Arbeit bin ich auch platt und das Smartphone wartet nur darauf, mich abzulenken und ich warte nur darauf, mich ablenken zu lassen. Die To-Dos schreien nach mir. Wenn ich dann zur Arbeit gehe, auf dem Weg zur Arbeit bin, dann kommt gerade so ein, bitte schenk Gott, dass auf der Arbeit alles klappt und danke für mein Frühstücksbrötchen raus. Die Sehnsucht des Menschen, Jesus kennenlernt im Umfeld, verschwindet in den Wirren und in dem Nebel des Alltags. Die Träume, die ich mal geträumt habe, dass Gott in meinem Leben etwas bewirkt, die sind sehr oft nur schemenhaft zu sehen, wenn ich wieder mal eine Zeit lang echt Schwierigkeiten mit regelmäßigem Gebet hatte. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige. Vielleicht kennst du es auch, du kommst von der Arbeit nach Hause, auf dich wartet der Haushalt oder vielleicht auch Kinder. Auch dein Smartphone möchte dich ablenken und dein Gebet geht in den Gewohnheiten und Wirren des Alltags unter. Vielleicht kennst du Gott noch nicht, du bist kein Christ, aber du hast dir vorgenommen, das Beten mal auszuprobieren. Irgendwann, wenn es dir recht ist, wenn es dir mal schlecht geht. Du wolltest dich mit Gott beschäftigen, aber du bist zu beschäftigt und irgendwie geht dieser Vorsatz auch in den Wirren deines Alltags unter. Aber ich glaube auch, dass selbst Christen mit Gebet immer wieder ein Problem haben. Gefühlt möchten alle Christen mehr beten, aber keiner betet wirklich mehr. Vielleicht ist es bei dir anders, dann ist das cool und du kannst ein gutes Vorbild sein, aber ich denke, dass viele mit Gebet irgendwie ein Problem haben. Und dabei ist Gebet eigentlich was völlig Einfaches. Beten ist Reden mit Gott. Beten ist Reden mit Gott. Du musst nicht besonders intelligent dafür sein, irgendwie so hyperintelligent, oder du musst keine besonderen Skills haben. Es geht einfach darum, mit Gott zu reden, ihm deine Anliegen zu bringen und ihm zu vertrauen. Und wer wünscht sich nicht, dass Gott in seinem Leben etwas bewirkt, dass Gottes Liebe unseren Charakter liebevoll gestaltet, dass Gottes Liebe in das Leben von anderen Menschen in unserem Umfeld spricht, dass sie Gott kennenlernen und dass Gott ihr Leben verändert. Wer wünscht sich das nicht, Gott, um solche Dinge anzuflehen und zu erleben, wie Gott Menschen erweckt, wie Gott mich selbst verändert? Und stattdessen gibt es immer wieder Zeiten, wo wir Kraftlosigkeit und Leere erleben, wo unser Gebetsleben irgendwie wenig Raum in unserem Leben einnimmt. Und das ist eigentlich ein mega einfaches Thema, aber es ist so schwierig häufig. Und deswegen wollen wir uns in dieser Themenreihe mit etwas beschäftigen, und das sind geistliche Übungen. Was das ist, werden wir gleich noch kommen, aber das Erste, womit wir uns beschäftigen wollen, ist das Gebet. Und wir werden uns einige Dinge anschauen, die damit zu tun haben, wie kann ich Beziehungen mit Gott in meinem Alltag intensiver gestalten. Die Frage ist, warum fällt uns Beten so schwer, obwohl es doch eigentlich so einfach ist? Und das hat mit dem geistigen Trägheitssatz zu tun. Was ist ein Trägheitssatz? Das ist etwas aus der Physik, kennst du vielleicht aus der Schule. Das ist ein physikalisches Gesetz. Und in diesem physikalischen Gesetz geht es darum, dass ein Gegenstand sich entweder nicht bewegt oder sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit in eine bestimmte Richtung bewegt, bis eine Kraft auf diesen Gegenstand wirkt und die Bewegung verändert. Das ist der physikalische Trägheitssatz, also eine Kraft muss auf einem Gegenstand wirken, um seine Bewegung zu ändern. Wenn ich zum Beispiel hier diese Haferflocken loslasse, dann werden sie von der Schwerkraft nach unten gezogen, bis der Boden eine Kraft auf diese Haferflocken wirkt und sie abbremst. Und dann bleiben sie einfach liegen. Ein ähnliches Prinzip gibt es auf geistlicher Ebene. Paulus schreibt im Galaterbrief im 5. Kapitel Vers 17 über einen geistlichen Kampf. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes, und der Geist richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander, und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du das erlebt hast, dass Jesus für deine Sünden bezahlt hat, wenn du dein Vertrauen auf ihn gesetzt hast, dann findet ein Kampf in dir statt. Dann beginnt deine alte menschliche Natur, die gegen Gott rebelliert, gegen den Heiligen Geist in dir zu kämpfen, den Gott dir mit deiner Umkehr gegeben hat. Und dieser Kampf, der wird uns nicht loslassen bis ans Ende unseres Lebens. Das Problem ist nur, dass solange wir als Christen auf dieser Welt leben, wo der Teufel Einfluss nimmt, wo Gott es zulässt, dass er Einfluss nimmt, werden wir erleben, dass wir automatisch, also wenn wir nichts tun, immer träge sind und immer vom Teufel auf den Boden von Gott weggezogen werden. Er hat in dieser Welt Heimvorteil. Er hat tausende von Jahren Erfahrung mit der Versuchung von uns Menschen. Er hat die ersten Menschen hier auf dieser Erde bezwungen und hat sie zu Fall gebracht. Wenn wir nichts tun, wenn wir die Bedingungen nicht optimieren dafür, dass Gott in uns etwas verändert, wenn wir uns nicht bewusst Gottes Wirken aussetzen, geistlicher Nahrung aussetzen, dann werden wir von unserer menschlichen Natur von Gott weggezogen. Wir brauchen eine zweite Kraft, die diesen Fall aufhält. Und das ist Gottes, das ist dieses Trampolin und Gottes Kraft. Wenn ich jetzt die Haferflocken runterfallen lasse, dann wirkt das Trampolin eine zweite Kraft oder wirkt das Trampolin eine Kraft auf diese Haferflocken, und sie fallen nicht auf den Boden, sondern ich kann sie wieder auffangen und sie bleiben nicht liegen. Und wir können diese zweite Kraft nicht bewirken. Die Kraft in uns kommt durch den Heiligen Geist, die kommt von Gott, aber wir können das Trampolin dahinstellen. Wir können optimale Bedingungen schaffen, dass Gott in uns wirkt, indem wir uns geistlicher Nahrung aussetzen. Und deswegen brauchen wir geistliche Übungen. Der Herr Jesus sagt selbst in Johannes 15, bringt dieses Prinzip auf den Punkt. Und er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Er vergleicht unser Leben und unsere Beziehung zu ihm mit einem Weinstock und mit den Reben. Also die Weintrauben, die an dieser Pflanze hängen. Und er macht klar, wenn ihr nicht in mir bleibt, wenn ihr nicht an der Pflanze bleibt, die Verbindung zu Gott, die Verbindung zu eurer Kraft, zu eurer Nahrung, dann werdet ihr eingehen, dann könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und geistliche Übungen haben diesen einen Zweck, nicht mehr und nicht weniger. Diesen einen Zweck, das bleibt in mir. Das ist alles. Bleibt in mir. Nicht werde durch deine geistliche Übung gerechter oder verdiene dir Liebe, verdiene dir Rettung oder erfülle diese oder jene Regel. Nur dieses eine bleibt in mir. Bleibt in der Verbindung zu mir. Und das ist wichtig, dass wir das in dieser ganzen Reihe im Kopf behalten. Es geht bei geistlichen Übungen nicht darum, dass wir irgendwie unseren Stand vor Gott verbessern, dass wir uns irgendetwas verdienen. Gottes Liebe kannst du dir nicht verdienen. Du kannst nichts tun, damit Gott dich irgendwie damit Gott dich mehr liebt. Gottes Liebe ist bedingungslos. Das Einzige, was du tun kannst, ist ihm zu vertrauen und ihm dein Leben zu geben mit allem, was dazugehört. Selbst eigentlich die Kraft, Dinge umzusetzen, gehorsam zu sein oder der Wunsch, nah bei Jesus zu bleiben, kommt eigentlich von Gott. Selbst das können wir nicht produzieren. Aber wir können, wenn dieser Wunsch in uns vorhanden ist, können wir uns entscheiden zu sagen, ich möchte nah bei dir sein und ich möchte die Bedingungen optimieren, indem ich Beziehung mit dir lebe. Und oft denken wir, wenn es um ein geistliches Leben geht, denken wir, dass es darum geht, einen Schweinehund zu überwinden. Ja, vielleicht kennt ihr dieses ominöse Tier. Ich habe noch nie einen gesehen. Aber tatsächlich geht es im geistlichen Bereich nicht darum, einen Schweinehund zu überwinden. Es geht nicht darum, dieses oder jenes zu tun, damit wir bessere Menschen werden. Das, was uns von Gott wegzieht, ist das widerwärtigste, bösartigste, was irgendwie in dieser Welt existiert. Das können wir aus eigener Kraft nicht besiegen. Und deswegen sind wir vollkommen abhängig von Gottes Kraft. Der Herr Jesus selbst hat es vorgelebt. Als er als Mensch auf dieser Erde war, hat er gezeigt, was es bedeutet, Rebe am Weinstock zu sein. Er war 24 Stunden, 7 Tage die Woche in der Verbindung zu seinem Vater im Himmel. Er hat aus dieser Verbindung gelebt. Er hat aus dieser Verbindung die Dinge getan, die er getan hat. Er hat Zeit im Gebet verbracht. Gerade dann, wenn ganz viele Menschen etwas von ihm wollten, dann hat er sich zurückgezogen in die Zweisamkeit mit Gott und hat Zeit im Gebet verbracht. Er hat daraus die Kraft gezogen vor wichtigen Entscheidungen. Zum Beispiel, als er seine Schüler beruft, hat er die Nacht durchgebetet und hat im Gespräch mit seinem Vater diese Entscheidung vorbereitet. Und wenn der Herr Jesus das getan hat, wenn er dieses Gebet, wenn es Teil seines Lebens war, wenn er es brauchte, um seinen Auftrag auszuführen, um für uns, für dich und mich ans Kreuz zu gehen, wie viel mehr brauchen wir dann dieses regelmäßige, intensive Gebet, um geistliche Frucht zu bringen? Und vielleicht, wenn du vielleicht neu im Glauben bist und du hast dein Vertrauen auf Jesus gesetzt, vielleicht ist es dann oder dann ist es dein nächster Schritt, in Jesus zu bleiben. Wir müssen zu Jesus kommen und in Jesus bleiben. Dafür dienen geistliche Übungen. Und gerade weil es diesen geistlichen Trägheitssatz gibt, ist alles, was wirklich wichtig ist, schwer. Viele Dinge im Leben, die wichtig sind, sind schwer. Und ich glaube, gerade Gebet gehört dazu. So können wir sagen, bewusstes Beten belebt Beziehung zu Gott. Bewusstes Beten belebt Beziehung zu Gott. Es erzeugt sie nicht, das kommt nicht aus uns, aber es belebt sie. Ein paar Verse weiter in Johannes 15 sagt Jesus oder zieht er dann eine Konsequenz aus diesem ersten Punkt. Und er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Er macht klar die Konsequenz daraus, wenn wir in ihm unterwegs sind, wenn wir in dieser Verbindung zu ihm leben, dann werden wir bitten, wir werden ihn um Dinge bitten, das, was wir wollen, und wir werden es bekommen. Das ist eine krasse Aussage, das ist ein krasses Versprechen, und ich frage dich, ob du das in deinem Leben erlebst. Erlebst du, dass du Gott um die Dinge bittest, die dir wichtig sind, und er tut sie? Vielleicht nicht gleich, vielleicht nicht sofort, aber du erlebst, dass er dein Gebet erhört. Wenn es nicht der Fall ist, dann fragen wir uns oft, und ich kenne das auch, dass wir uns fragen, warum nicht? Er hat uns doch versprochen. Warum tust du nichts, Gott? Und ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Und drei Gründe habe ich rausgesucht, die man in der Bibel findet. Es gibt sicherlich noch mehr, aber es gibt drei Gründe, die sehr, sehr prominent sind, die wir auch oft kennen. Und das sind die Gründe. Erstens, wir beten nicht. Zweitens, wir beten schlecht. Und drittens, wir beten gut, aber Gott hat etwas Besseres. Der erste Grund ist, wir beten nicht. Jakobus schreibt in seinem Brief, also der Halbbruder von Jesus, schreibt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ich glaube, dass das das häufige Problem in unserem Gebet ist. Wir wünschen uns, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir wünschen uns, dass sich Dinge verändern. Aber wir beten nicht dafür und erleben auch nicht, dass Gott etwas tut. Und Gott braucht unser Gebet nicht. Aber er wünscht sich, dass Gebet ein Ausdruck von dieser Abhängigkeit, von diesem Vertrauen zu ihm ist. Und wenn wir nicht beten, dann müssen wir auch nicht erwarten, dass uns das irgendwie wichtiger wird und dass Gott das dann tut. Bonhoeffer hat irgendwie ein häufiges Problem beschrieben, indem er sagt, wir tendieren dazu, Gebet als letzten Ausweg zu benutzen. Aber Gott möchte, dass es unsere erste Verteidigungslinie ist. Vielleicht kennst du dieses Gebet des letzten Auswegs. Wir beten, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, weil wir es vorher noch aus eigener Kraft versuchen wollen. Nicht irgendwie, weil wir nicht faul sein wollen, sondern weil wir denken, wir schaffen es ja selber, aus Stolz. Und ich glaube, dass dieser Stolz, dieser Wunsch nach selber schaffen, vielleicht selber ein besserer Mensch werden, selber sich selbst verändern oder mit eigener Kraft Menschen zu überreden, dass das ein häufiger Grund ist, dass Gott eben sagt, wenn du es selber probieren möchtest, dann tu es auch. Vielleicht beten wir aber auch einfach nicht beharrlich. Und es gibt Situationen, wo wir uns Dinge wünschen und wir fangen an zu beten, aber wir hören relativ schnell auf. Und es zeigt, dass es uns irgendwie nicht wichtig ist. Aber es lohnt sich, beharrlich zu beten. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, in einer Sache auszuhalten. Wir haben im Männergebetsfrühstück 4 Jahre lang für einen Freund gebetet, der nicht gläubig war. 4 Jahre lang. Dann hat das Männergebetsfrühstück aufgehört und kurze Zeit später ist er in die Gemeinde gekommen. Ein riesiges Wunder, was wir uns nie hätten vorstellen können. Und wir mussten 4 Jahre lang dafür beten, aber Gott hat es erhört und Gott hat dieses Wunder getan. Und manchmal ist es einfach, oder ist dieses beharrlich Beten das, wo Gott uns irgendwie auch Geduld beibringen möchte. Das erste Problem, wir beten nicht. Es kann aber auch sein, dass das gar nicht das Problem ist. Ja, und nicht immer, wir beten oft für Dinge und wir beten auch beharrlich für Dinge und irgendwie verändert sich trotzdem nichts. Der zweite Grund, den die Bibel kennt, ist, wir beten schlecht. Was heißt das? Jakobus sagt ein paar Verse später nach diesem, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, sagt ihr, ihr bittet, aber ihr bekommt nichts, weil ihr übel bittet. Also ihr betet auf eine schlechte Art und Weise. Jesus sagt in diesem Vers, dass es eine Bedingung gibt dafür, dass er Gebet erhört und dass Gott Gebet erhört. Die Bedingung ist, dass wir in ihm bleiben, dass wir in der Verbindung zu ihm leben und aus der Verbindung zu ihm beten. Was bedeutet das? Wenn ich sage, ich bin mit Jesus unterwegs und er verändert mich, er verändert mein Denken und ich bitte um Dinge, die schlecht sind in seinen Augen, die zerstörerisch sind in seinen Augen, die nur aus meinem rebellischen Wunsch heraus passieren, aus meinem egoistischen Wunsch, dann kann es sein, dass Gott sagt, nein. Wenn wir aus egoistischen, nicht geistlichen Gründen heraus oder gegen geistlichen, also gegen Gott gerichteten Gründen heraus um Dinge bitten, dann wird Gott uns das logischerweise auch nicht geben. Und auch das ist irgendwie Gnade. Das, was uns zerstören würde, ist gut, wenn wir es nicht bekommen. Es kann aber auch sein, dass wir unaufrichtig beten. Wir beten, dass Gott uns irgendwie eine Versuchung wegnimmt, dass er irgendwie einen Bereich in unserem Leben wegnimmt, wo wir immer wieder fallen oder was wir nicht gut finden, was wir irgendwie auch widerlich finden, worunter wir leiden. Aber wir wollen damit eigentlich gar nicht aufhören. Wir beten Gott, dass er Dinge wegnimmt, aber eigentlich wollen wir gar nicht damit aufhören. Wir kämpfen gar nicht darum. Und das ist unaufrichtig. Wenn ich Gott um Dinge bete, bitte, die ich eigentlich gar nicht haben will, oder ich bitte Gott um Dinge, dass er sie wegnimmt, die ich eigentlich gar nicht aufhören will, dann drückt das eine Unehrlichkeit vor Gott aus. Und auch das kann zur Folge haben, dass wir das nicht bekommen, worum wir bitten, weil wir eben nicht in ihm unterwegs sind oder weil wir das nicht in ihm aus der Beziehung heraus beten. Es kann aber auch sein, dass weder das Erste, also wir beten um Dinge und es sind auch Dinge, die gut sind, also die auch nicht schlecht sind, sondern sie sind gut und das sind eigentlich Dinge, die wo Gott sich das auch wünscht, dass wir das haben und wir beten darum und es passiert trotzdem nichts. Und es kann sein, dass es daran liegt, dass wir gut bitten, aber dass Gott etwas Besseres mit uns vorhat. Und manchmal verändert Gebet nicht deine Situation, aber Gebet verändert dich. Manchmal verändert Gebet nicht deine Situation, aber Gott verändert dich durch das Gebet. Manchmal möchte er uns zu Menschen machen, die geduldig sind, die wirklich eine Ruhe haben, dass Gott wirkt, auch wenn er nicht sofort wirkt. Und ich glaube, wir können große Vorbilder sein, Vorbilder des Gebets, wenn Gott uns beibringt, geduldig zu beten und dran zu bleiben, selbst wenn Gott nicht sofort wirkt. Oder Gott möchte deine Perspektive verändern, möchte verändern, wie du auf eine leidvolle Situation schaust. Und dadurch, dass er nicht sofort dein Gebet so erhört, wie du es dir wünschst, verändert er deine Perspektive. Paulus, ein Schüler von Jesus, der fast alles im Neuen Testament geschrieben hat oder einen Großteil und durch den Gott sehr viele Gemeinden gegründet hat, durch den Gott auch das Evangelium zu uns gebracht hat, nach Griechenland, also nach Europa, der hatte auch eine Situation, wo er gesagt hat, Gott, bitte nimm mir diesen Stachel aus meinem Fleisch. Ja, und wir wissen nicht genau, ob das eine Krankheit war oder irgendwas anderes, aber er hat Gott angefleht und er sagt, er hat dreimal gebeten, bitte nimm du das weg. Und Gott hat gesagt, meine Kraft kommt in den Schwachen zur Vollendung. Gott hat Paulus Perspektive verändert, also von einem, der wirklich ein Vorbild im Glauben ist, indem er nicht sofort das getan hat, worum er gebeten hat. Und ich glaube, dass Gott das auch manchmal bei uns machen möchte. Er möchte diese Veränderung unseres Charakters und unsere Perspektive. Und deswegen, weil Gott sich wünscht, dass unsere Perspektive, unsere Prioritäten immer mehr so sind, wie er sich das wünscht und wie er auch gerne unser Gebet erfüllt. Deswegen müssen wir beten lernen. Wir müssen Gebet als Teil geistlicher Übung sehen. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Wie möchte Gott uns beten beibringen? Vielleicht denkst du dir, ja, beten ist ja eigentlich ganz einfach. Aber es gibt trotzdem Dinge, oder es gehört trotzdem dazu, dass ich immer mehr lerne, Gottes Perspektive in meinem Gebet einzunehmen. Deswegen müssen wir beten lernen, um Gottes Perspektive in meinem Gebet einzunehmen. Und wir wollen uns ein Gebetstutorial anschauen, also eine Anleitung, wie Jesus uns beibringen möchte zu beten. Und er sagt zum Gebet ganz viel in Matthäus Kapitel 6. Er sagt zuerst, wie wir beten sollen und dann sagt er, was wir beten sollen. Wir fangen an mit dem Wie. Er sagt in Vers 5 und 6, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, also wie Schauspieler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecke stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Gebet ist eine wunderschöne Sache. Dieses Beziehung ausdrücken mit Gott, dieses mit Gott direkt zu reden, das ist ein unglaubliches Privileg. Und ich glaube, wir schätzen es oft nicht groß genug, aber es ist ein unglaubliches Privileg. Und nicht nur alleine mit Gott Zweisamkeit zu haben, sondern auch als Gemeinde zusammen vor Gott zu kommen, ist ein riesiges Privileg. Und das machen wir auch, das haben wir vorhin gemacht. Und das ist etwas, was sehr, sehr gut ist, dass wir Gott unsere Anliegen als Gemeinde bringen, dass wir laut miteinander beten. Und die Schauspieler, die Jesus hier kritisiert, die haben dieses Prinzip, dass mehrere Menschen vor Gott kommen, aus der Ehrfurcht vor Gott und zu ihm beten, haben das umgedreht, dass sie nicht mehr aus der Ehrfurcht vor Gott miteinander beten, sondern dass sie aus der Furcht vor Menschen zu Gott beten. Und Jesus macht klar, hey, du hast keinen Lohn zu erwarten, wenn du Gebet als Profilierung verwendest. Und man kann Gebet, auch wenn man laut betet, als Profilierung verwenden. Und das ist eine große Gefahr. Die Lösung ist aber nicht zu sagen, ich bete einfach nicht mehr laut. Wir sollen als Gemeinde beten und es ist ein Privileg. Die Lösung ist, dass unser öffentliches Gebet mit unserem Gebet in der Zweisamkeit mit Gott übereinstimmt. Dass wir direkt vor Gott, alleine vor Gott, niemand anders sind, als wenn wir in der Gemeinde beten oder als wenn wir mit anderen beten. Gesunde Zweisamkeit mit Gott ist die Lösung für das Problem der Gebetsschauspielerei. Wie können wir diese Zweisamkeit mit Gott optimal gestalten? Zwei Dinge sind dafür nötig. Jesus sagt dann, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer. Es muss nicht das Zimmer sein. Ich mag das, in meinem Zimmer zu beten. Andere Menschen lieben das, in der Natur zu machen. Das ist irgendwie nicht so meins. Also das fällt mir weniger leicht als in meinem Zimmer. Da bin ich weniger abgelenkt. Aber vielleicht ist Natur vielleicht auch eher deins. Wichtig ist, such dir einen Ort der Einsamkeit für Zweisamkeit mit Gott. Such dir einen Ort der Einsamkeit mit Zweisamkeit für Zweisamkeit mit Gott. Und dann wird Gott, der ins Verborgene sieht, also da, wo dich niemand anders sieht, wird dann dein Gebet hören. Du brauchst diesen Ort, aber du brauchst auch eine Zeit. Wenn du, wie der Herr Jesus hier sagt, in ein Zimmer gehst, dann nimmst du dir bewusst vor, ich gehe irgendwo hin und nehme mir dann Zeit, meine Anliegen vor Gott zu bringen. Und oft sieht unser Gebetsleben oder im Alltag sieht unser Gebetsleben aus, dass wir hier noch schnell ein Stoßgebet vor einer schwierigen Klausur oder vor einer schwierigen Aufgabe loswerden oder vor einem komplizierten Gespräch mit einem anderen Menschen. Und das ist auch gut und richtig. Also wir sollen auch akute Gebetsanliegen direkt vor Gott bringen. Das können wir auch, das ist auch gut. Stoßgebete sind auch in der Bibel. Aber diese bewusste Gebetszeit, dieses ich gehe an einen Ort und nehme mir Zeit, mit Gott zu reden, auch eine vorbereitete Zeit, vielleicht auch eine geplante Zeit, die ist ebenso wichtig wie diese akute Beziehung mit Gott. Und Paulus sagt an einer Stelle, betet ohne Unterlass. Nutzt jede Gelegenheit, die sich euch bietet zum Beten. Das gilt auch für die spontanen Dinge in unserem Leben, aber wir brauchen eben auch eine bewusste Gebetszeit. Und der Herr Jesus macht es uns vor. Er nimmt sich bewusst Zeit mit Gott, dann, wenn andere anderen schlafen, er betet nachts. Wir müssen nicht nur nachts beten, wir dürfen auch nachts schlafen, aber er nutzt eben die Zeit, die er hat und zieht sich bewusst zurück an einen einsamen Ort, um Zweisamkeit mit Gott zu haben. Wie ist es bei dir? Wie sieht dein Gebetsleben in der Öffentlichkeit aus, was sichtbar ist, und wie sieht dein Gebetsleben in der Zweisamkeit mit Gott aus? Bist du vor Gott alleine genauso, wie du bist, wenn du öffentlich betest? Als kleine Reflexion. Das zum Thema, was sagt der Herr Jesus dazu, wie wir beten sollen? Jetzt kommt die Frage, was sollen wir denn beten? Und da sagt er, gibt er diese Antwort. Die Jünger kommen zu ihm, also das ist dann in einem anderen Evangelium, also nicht in Matthäus, sondern in Lukas. Die Jünger kommen zu ihm und sagen, Herr, lehre uns beten. Bring uns bei, wie wir beten sollen. Und das ist seine Antwort. Vielleicht kennt ihr das als Vater Unser. Er sagt dann, ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Vielleicht kennst du das Vaterunser aus dem Konfi-Unterricht oder irgendwie aus der Kirche oder aus dem Reli-Unterricht. Und das Vaterunser war immer was für dich, was du irgendwie auswendig mit anderen Leuten in einer monotonen Stimmung vor dich hinplapperst, ohne darüber nachzudenken. Und ich glaube, dazu ist das Vaterunser nicht gedacht. Es ist nicht dazu gedacht, dass wir das Wort für Wort nachplappern, ohne darüber nachzudenken, was bedeutet es eigentlich für mein Leben. Der Herr Jesus gibt hier ein Muster, gibt den Jüngern eine Lektion und zeigt ihnen, das sind die Elemente, das ist das, was im Gebet wichtig ist. Also es geht nicht darum, das einfach nachzuplappern, sondern es geht darum, darüber nachzudenken, wie kann ich dieses Muster in mein Leben umsetzen. Und gefühlt ist es häufig so, dass unser Gebetsleben irgendwie nicht mit den Prioritäten übereinstimmt, wie Gott über Gebet denkt. Vielleicht ist es deine Realität, also vielleicht passt es zu deinem Leben, vielleicht aber auch nicht. Aber ich habe immer wieder so Phasen, wo das bei mir so ähnlich ist. Ja, 80% meiner Gebetsanliegen sind irgendwie persönliche Belange, dass man die Klausur gut schafft, dass die Kinder irgendwie entspannt sind oder dass alles im Job gut klappt. 20% sind ähnliche Anliegen für Christen, die uns nahestehen, also für Leute aus der Gemeinde, die wir irgendwie mögen. 3% vielleicht dafür, dass Menschen gerettet werden und 0% für Menschen, die irgendwie unfair zu uns waren, denen wir eigentlich vergeben müssten. Vielleicht sieht deine Gebetszeit so aus, wenn du die Zeit zusammenrechnest. Vielleicht sieht es auch anders aus, vielleicht ist es auch ausgewogen, das ist gut. Aber bei mir ist das doch häufig ähnlich. Und deswegen gibt Gott uns dieses Vaterunser, dieses Muster, um unsere Prioritäten im Gebet zurechtzurücken und um seine Perspektive auf Gebet uns zu zeigen. Wir wollen uns das einzeln anschauen. Was sind die einzelnen Elemente, die im Gebet wichtig sind? Das erste ist die Anrede, unser Vater im Himmel. Das ist das Erste, was der Herr Jesus sagt. Und dieses Vater ist etwas Besonderes in der Bibel. Also lange Zeit haben die Menschen Gott nicht Vater genannt. Und der Herr Jesus kommt auf die Erde und es ist für ihn völlig selbstverständlich, dass er sagt, Gott ist mein Vater, weil ich in dieser Vertrauensbeziehung zu ihm lebe und ich sein Sohn bin. Und wir dürfen sagen, das sagt er hier, wir dürfen Gott als Vater anreden, einer vertrauensvollen Beziehung, aber gleichzeitig mit einer Ehrfurcht. Und es ist gut, wenn wir Gebet starten, dass wir diese Beziehung ausdrücken, diese Vertrautheit, aber auch diese Ehrfurcht in Anbetung. Dass wir Gott für das ehren, was er ist, dass er unser Vater ist, dass er uns liebt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat am Kreuz und dass er Gott ist, dass er heilig ist über alles. Wir werden uns das Thema Anbetung nochmal genauer anschauen in dieser Predigtreihe, deswegen gehe ich da nicht genauer drauf ein. Das zweite ist, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf dieser Erde, wie er im Himmel geschieht. Und ich finde spannend, dass das die erste Bitte ist, die ganz am Anfang steht. Und ich weiß nicht, ob das Anliegen ist, was bei euch ganz am Anfang steht, dass Gott geheiligt wird, dass er in unserem Leben als besonders sichtbar ist, als heilig sichtbar ist, als perfekt, als liebender Gott sichtbar wird. Das was bedeutet, dein Name werde geheiligt. Ich weiß nicht, ob an deiner ersten Stelle, ob deine erste Bitte ist, dass Gottes Herrschaft in deinem Leben sichtbar wird, dass er dich regiert, dass du dich nicht von zerstörerischen, von egoistischen Wünschen treiben lässt, sondern dass Gottes Liebe in dir, in deinem Wesen, in deinen Handlungen immer sichtbarer wird. Dass Gottes Herrschaft über dein Leben anderen sichtbar wird. Und dass sein Wille dein Leben bestimmt und nicht dein eigener. Das ist die erste Bitte, die wir in dem Gebet finden. Als zweites, Paulus schreibt, also greift es nochmal auf und er schreibt Gebete auf im Epheserbrief und diese Bitte, also dieser Wunsch, dass Gottes Herrschaft immer mehr in seinem Leben sichtbar wird, das dringt überall durch in seinen Gebeten und er betet darum, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt, dass eure Liebe, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Also Gottes Liebe soll euer Leben bestimmen, soll euer Leben verändern. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Also Paulus betet, stellt diesen Wunsch der Lebensveränderung durch die Liebe Gottes ganz an den Anfang. Das Zweite sind dann die menschlichen Bedürfnisse. Gib uns heute unser tägliches Brot. Dieser Wunsch, dieses Gebet drückt unsere Abhängigkeit zu Gott aus. Das, was irgendwie grundlegend ist für unser Leben, auch das bekommen wir nur durch Gott. Er ist der uns versorgt. Er ist der die Kraft gibt, dass wir arbeiten können, dass wir Geld verdienen können und dass wir uns im Supermarkt dann das Brot kaufen können. Er macht es. Ja, das sind nicht wir, sondern wir sind auch da abhängig von ihm. Und es ist wichtig, dass es an zweiter Stelle steht. Es ist Gott nicht unwichtig. Es ist ihm nicht egal, was wir brauchen. Egal, ob das finanzielle Versorgung ist. Egal, ob das ein Partner ist. Egal, ob das irgendwie ist, wo du in der Gemeinde mitarbeiten kannst, wo dein Platz ist. Diese menschlichen Bedürfnisse, die sind Gott nicht unwichtig. Aber sie stehen eben zurück hinter dem Wunsch, dass Gottes Liebe in deinem Leben sichtbar wird. Und wir dürfen Gott auch um diese Bedürfnisse bitten. Und es steht nicht umsonst an zweiter Stelle. Danach kommt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Das ist das Thema Bekenntnis und Vergebung. Und auf der einen Seite dürfen wir wissen, unsere ganze Schuld, alles, was du und ich in meiner Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft in Sünde tun, ist uns vergeben durch das Blut Jesu, wenn du ihm dein Leben anvertraust. Alle unsere Schuld ist uns vergeben. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir Gott diese Schuld auch bekennen. Johannes sagt es in seinem Brief, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht. Es ist wichtig, dass wir unsere Schuld immer wieder vor Gott bringen und dass das ausgeräumt wird, was auch in unserem Glaubensleben irgendwie diese Beziehung beeinträchtigt. Nicht von Gottes Seite aus, aber von unserer Seite aus. Und es ist wichtig, damit wir uns daran erinnern, dass Menschen, die an uns schuldig werden, dass wir genauso wenig Vergebung verdient haben, aber wir deswegen auch die Pflicht haben, ihnen zu vergeben. Dass wir nicht bitter werden dürfen über Dinge, die Menschen an uns tun, weil Christus uns genauso eine große Schuld vergeben hat. Und wenn wir uns nicht daran erinnern, wo wir herkommen, aus welchem Leben, aus welcher Rebellion wir kommen, dann werden wir vergessen, wie wir barmherzig mit Menschen umgehen können, die an uns schuldig werden. Und auch das ist ein Thema, das werden wir uns noch mehr anschauen in einer späteren Predigt. Das Letzte, lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Das ist die Bitte um Bewahrung vor Anfechtung, um einen Lebensstil, der immer nah bei Jesus bleibt, der dieses bleibt in mir auch leben kann. Und auch das ist wichtig, dass es Teil von unserem Gebet ist. Zusammengefasst, am Anfang steht die vertrauensvolle Anbetung für Gottes Wesen, für sein Tun. Dann kommt die Sehnsucht nach Gottes Herrschaft und Heiligung in meinem Leben. Seine Liebe soll mein Leben verändern und andere sollen dadurch ihn sehen. Dann kommen die menschlichen Bedürfnisse, für die wir beten dürfen. Wir müssen uns nicht schämen. Es kommt das Bekenntnis und die Vergebung, die Bitte um die Kraft zur Vergebung für andere. Und dann kommt die Bitte um Bewahrung vor Anfechtung. Wenn du an dein Gebet denkst, welche dieser Bereiche kommen zu kurz? Hängst du wie in der Grafik vorhin bei den menschlichen Bedürfnissen fest? Oder vergisst du die Anbetung? Oder hast du Dinge in deinem Leben, wo du bitter bist gegen andere Menschen, die unfair mit dir waren? Mir fällt zum Beispiel das Thema Anbetung schwer. Also ich muss mich bewusst darauf fokussieren, irgendwie Zeit zu nehmen, Gott für das anzubeten, was er ist. Ja, mir fällt das hier, ist irgendwie häufig, dass ich für mich und für andere bete, dass Gott uns verändert, weil ich sehe meine Defizite und deswegen wünsche ich mir das. Aber Anbetung kommt oft irgendwie zu kurz. Ich muss mir bewusst Zeit dafür nehmen, mir zu überlegen, wie kann ich Gott anbeten für das, was er ist, Selbst wenn gerade nicht irgendeine besondere Situation in meinem Leben ist, wo ich sowieso über Gott schwärme. Auch in Situationen, wo ein ganz normaler Alltag ist, muss ich mich bewusst dafür entscheiden, Gott anzubeten. Wo ist der Bereich in deinem Gebetsleben, der zu kurz kommt? Wie können wir Gottes Gedanken über Gebet im Alltag umsetzen? Vielleicht denkst du, boah, das ist alles voll kompliziert und das war jetzt alles sehr viel. Ein paar Gedanken, die ihr euch mitnehmen könnt. Das erste ist, macht dir einen Trainingsplan. Ein Trainingsplan der geistlichen Übung. Ich habe euch mal einen beliebigen Tag mitgebracht, wo ich mal in meinem Kalender so ein bisschen eingetragen habe, was ich da tue. Am Anfang kommt die Fahrt zur Arbeit mit dem Zug. Da fahre ich zuerst mit dem Fahrrad dahin, lese dann ein bisschen Bibel, schlafe dann ein, oft irgendwie, weil mich die Müdigkeit überwältigt. Dann kommt die Arbeit, da kann ich weder lesen noch schlafen. Dann kommt wieder die Fahrt, wo ich wieder versuche zu lesen oder dann eben auch schlafe, je nachdem, wie anstrengend der Tag war. Dann fahre ich vielleicht noch zum Einkaufen und dann habe ich hier einen Block, wo ich mir die Gebetszeit bewusst einplanen kann. Ich kann mir einen Termin setzen, keine Ahnung, muss keine halbe Stunde sein, kann auch länger sein, kann auch kürzer sein, aber ich setze mir bewusst eine Zeit, wo ich mir vornehme zu beten. Und das ist was ich mehr in meinem Tagesablauf implementieren kann. Vielleicht ist das auch was für dich, dass du sagst, ich schreibe mir in meinen Kalender jeden Tag bewusst eine Zeit, wo ich mir eben Gebetszeit nehme. Und wenn du Familie hast, wenn Leute auf dich warten zu Hause, dann wechselt euch irgendwie ab, dass jeder sich Zeit nimmt zu beten. An einem einsamen Ort und in Einsamkeit mit Gott. Such dir einen Ort der Einsamkeit für Zweisamkeit mit Gott. Nimm dir Ruhezeit, mit der du dich konzentrieren kannst. Werde ehrlich vor Gott, also überleg dir, was willst du ihm wirklich sagen. Benutz keine Floskeln, mit denen du ja auch mit anderen Menschen nicht redest, sondern sei so, wie du bist. Und wenn du Dinge hast, für die du dich schämst, dann bring sie vor Gott, dass er dir vergibt und sie verändert. Denke in das Gebetstutorial, nimm dir bewusst vor, auch für die Bereiche zu beten, die sonst bei dir zu kurz kommen. Und als letztes, führ vielleicht eine Gebetsliste. Wenn du sagst, wie soll ich eine Stunde beten, dann schreib dir eine Liste, hol dir ein Whiteboard oder irgendwie mach dir Notiz im Computer, schreib dir eine Liste, was sind die Anliegen der Menschen in meiner Umgebung, wofür kann ich beten? Und wenn du das als Gebetstagebuch machst, also wenn du aufschreibst, da und dafür habe ich gebetet, dann kannst du in der Rückschau sogar sehen, was hat Gott alles in meinem Leben verändert? Wo hat er mein Gebet erhört? Wo hat er aber vielleicht auch Nein gesagt und mein Gebet verändert? Ja, auch das habe ich erlebt, dass ich für Dinge gebetet habe und nach längerer Zeit hat sich mein Gebet verändert, weil Gott mir einen anderen Wunsch aufs Herz gelegt hat. Manchmal verändert Gott nicht deine Situation, aber er verändert dich. Das sind die Dinge, die du ausprobieren kannst, wenn du auch sagst, Gebet geht bei mir im Alltag häufig unter und ich wünsche mir mehr intensive Gebetsgemeinschaft mit Gott. Vielleicht denkst du aber auch, boah, das ist richtig viel und warum soll ich mir so viele Gedanken machen um dieses Thema, was doch eigentlich so einfach ist? Wie soll ich das alles umsetzen? Das schaffe ich doch eh nicht. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du das erlebt hast, was es bedeutet, intensive Gebetszeit mit Gott zu haben, wie Gott dich durch Gebet verändert, wie Gott deine Umstände, wie Gott deine Umgebung durch dein Gebet prägt, dann weißt du, was für ein Segen das ist, diese Zeit im Gebet zu verbringen. Und ich liebe Samstag, nicht nur, weil er frei ist, sondern weil ich da Zeit habe, weil am Morgen meistens echt viel Zeit ist und das, was mal jeden Tag möglich war, dass ich das intensiv an diesem Morgen machen kann, dass ich mir bewusst Zeit nehmen kann, mit Gott in Einsamkeit zu beten. Und ich wünsche mir so sehr, dass es nicht nur Samstag so ist, sondern dass es jeden Tag so ist, dass es jeden Tag diese Zeit gibt und dass ich diese Tools, diese Werkzeuge benutzen kann, um Gebetszeit mit Gott bewusst zu planen und um Beten zu lernen, damit Gottes Perspektive zu meiner Perspektive wird. Und denk daran, wie Gebet, wie diese Gebetszeit mit Gott dich und dein Umfeld schon mal beeinflusst hat. Wenn du Gott kennst, wenn du mit Jesus unterwegs bist schon länger, dann wirst du die Situation kennen, wo Gebet wirklich etwas verändert hat. Und denk an diese Situation, wenn Gebet für dich wieder anstrengend ist, und lass dich motivieren, dass Gott dir die Kraft gibt, das umzusetzen. Bitte ihn darum, dass er dir den Wunsch und die Kraft gibt, so zu beten, wie es diese Beziehung baut und wie es Beziehung mit Gott belebt. Ich bete jetzt noch dafür, und danach wollen wir eine Lobpreiszeit haben. Wir wollen darüber singen, über diese Stille vor Gott, was mit uns oder was in dieser Stille passiert. Wir wollen eine kleine Lobpreiszeit haben und nutzt diese Chance auch gerne, um Gott die Dinge zu bringen, die euch wichtig geworden sind. Wenn ihr mitsingen wollt, wie gesagt, nehmt dann gerne wieder euren Mund-Nasen-Schutz und singt dann gerne mit, bevor wir ins Abendmahl starten. Ich bete, und ja, wenn ihr das für euch auch wünscht, dann bestätigt das, sagt Amen dazu, und dann kann Gott unser Gebetsleben neu prägen. Vater, du siehst unsere Schwachheit, du siehst diese geistliche Trägheit, die uns irgendwie oft ergreift, wenn wir nicht bewusst uns Zeit nehmen für dich, und du siehst ja die Anfechtung in unserem Alltag, die Dinge, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen und die uns von dir wegziehen wollen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns neu diesen Wunsch aufs Herz legst, intensiv Zeit mit dir zu verbringen, dass du jedem von uns die Kraft gibst, dass wir uns neu von dir prägen lassen, dass wir die Kraft bekommen, diese Dinge auch durchzuziehen, und dass wir erleben, dass Gebet unser Umfeld und uns selbst verändert, weil du uns die Kraft dazu gibst. Bitte veränder das in allen von uns. Amen.